Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuseher, ich darf Sie herzlich zu den heutigen Top-News aus der medizinischen Forschung begrüßen. Als Ersten möchte ich Herrn Stefan Kubitschek vom Cancer Research Center of Molecular Medicine, CEMM, aufrufen. Er wird über eine in Nature Genetics erschienene Publikation berichten, die sich mit krebsassoziierten Loss-of-Function-Mutationen und Änderungen in der Zugänglichkeit des Chromatins beschäftigt. Seine Arbeit lautet Acute BAF Perturbation Causes Immediate Changes in Chromatin Accessibility. Bitte, Herr Kubitschek.
Ja, guten Abend. Ich hoffe, Sie können meine Folien sehen. Ich möchte Ihnen heute die Forschungsarbeit aus unserer Gruppe zum Chromatin-Remodellierungskomplex, dem BAF-Komplex, vorstellen. Und meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Epigenetik. Die Epigenetik ist ein Forschungsfeld, das sich beschäftigt mit der Regulation des Genoms, wo ein Genom, das sich in all unseren Zellen findet, durch epigenetische Prozesse in viele Epigenome unterkategorisiert werden, wobei diese epigenetische Kontrolle auf verschiedenen Ebenen stattfindet und das dazu führt, dass sich aus einem Genom, das sich in fast allen unseren Zellen im gleichen Zustand, mit der gleichen Genomsequenz befindet, viele verschiedene Epigenome ausprägen. Und diese Epigenome verursachen einerseits die verschiedenen Zelltypen und andererseits können aber bei Missregulation der epigenetischen Prozesse auch Vorgänge von einer normalen Zelle zu einer Tumorzelle vor sich gehen. Und der Begriff Epigenetik wurde von Conrad Waddington in den 1940er Jahren geprägt, der Epigenetik als die Interaktion der Gene mit ihrer Umwelt, die den Phänotyp zur Ausprägung bringen, definiert hat. Und eine mehr modernere Definition sind methodisch oder meiotisch vererbbare Veränderungen in der Genfunktion, die nicht durch Veränderungen in der DNA-Sequenz hervorgerufen werden. Auf der molekularen Ebene werden diese epigenetischen Prozesse durch die Organisation und der Kontrolle der DNA-Sequenz im Chromatin beeinflusst. Chromatin ist natürlich ganz klar in der Mitose sichtbar, als Chromosomen, aber auch in der Interphase mit seiner sehr ausgeprägten Regulation der Chromatinstruktur. Das beeinflusst Higher-Order-Chromatin-Structures, aber auf der einfachsten Ebene hier die Struktur der Nukleosomen, wo 146 Basenpaare der DNA in diesen 1/3 Wicklungen um ein Histon-Oktamer gewickelt sind. Und es gibt verschiedene Mechanismen der epigenetischen Regulation. Das beeinflusst einerseits die Positionierung dieser Nukleosomen und die Zusammensetzung der Nukleosomen, sprich welche Histone genau bilden diese Nukleosomen und wo an der DNA-Sequenz sind sie genau lokalisiert. Der Chromatin-Remodellierungskomplex, den ich heute besprechen möchte, beeinflusst genau das, nämlich die Positionierung dieser Nukleosomen an der DNA-Sequenz. Es gibt aber eine ganze Reihe weiterer epigenetischer Prozesse, wie die Modifikation der Histone mit bestimmten kleinen chemischen Gruppen und die Bindung von spezifischen Proteinen daran. Nicht kodierende RNAs tragen bei zur epigenetischen Regulation und DNA-Methylierung trägt auch bei. All diese verschiedenen chromatin-modifizierenden Enzyme, die in sogenannte schreibende Enzyme, löschende Enzyme und bindende oder lesende Proteine eingeteilt werden, das sind insgesamt ungefähr 400 solche Proteine, all diese spielen eine bedeutende Rolle im Zwischenspiel zwischen der Umwelteinflüssen, die auf die Zelle wirken, und der Antwort der Zelle durch Veränderung der DNA-Struktur und ultimativ der Genexpression. Und das kann man auch daran sehen, dass all diese chromatin-modifizierenden Enzyme wichtige Metaboliten, die über den Zellzustand Aussagen treffen, als Kofaktoren nutzen. Ich möchte da nur hervorheben, Kinasen, die Phosphorylierung am Chromatin anbringen, oder eben Chromatin-Remodellierungskomplexe, über die ich heute noch sprechen werde, benutzen alle ATP als Kofaktor und sind damit natürlich sehr, sehr eng in den Energiehaushalt der Zellen eingebunden. All diese Enzyme können natürlich, und diese enzymatischen Aktivitäten können dann auch mittels kleiner Moleküle beeinflusst werden. Es gibt eine ganze Reihe von Ansätzen, um wirklich Inhibitoren und Modulatoren für all diese Enzyme in diesen Klassen zu finden. Momentan gibt es zugelassene Medikamente in den Kategorien der Histon-Deacetylase-Inhibitoren, der DNA-Methyltransferase-Inhibitoren und kürzlich auch der erste Histon-Methyltransferase-Inhibitor, der zugelassen wurde. All diese Inhibitoren sind zugelassen für onkologische Anwendungen. Und Sie alle kennen wohl die Hallmarks of Cancer von Hanahan und Weinberg. Was wir in der Epigenetik gelernt haben über die letzten 20, 30 Jahre, ist, dass auch epigenetische Prozesse sehr, sehr wichtige Rollen in der Onkogenese spielen. Und die Prozesse, die hier eine Rolle spielen, sind einerseits die Unbalanciertheit der Kofaktoren, die diese chromatin-modifizierenden Enzyme nutzen. Global weisen viele Tumorzellen zu wenig DNA-Methylierung, also DNA-Hypomethylierung, auf, während sie gleichzeitig lokal, zum Beispiel auf den Promotoren von Tumorsuppressor-Genen, Hypermethylierung aufweisen. Es kommt oft zur Reaktivierung von endogenen Viren und heterochromatischen repetitiven Sequenzen. Tumorsuppressor-Gene können auch durch epigenetische Mechanismen, nicht nur durch Mutation reprimiert werden, Onkogene aktiviert werden. Es kommt zu einer globalen Missregulation der Histonmodifikationen, der fehlerhaften Rekrutierung von solchen Histonmodifikationen an die falschen Stellen am Genom und Defekte in der Inkorporation von Histonen, Mutationen in den Histonsequenzen selbst und auch fehlerhaftes Chromosomenremodellierung, über das ich heute noch sprechen werde. Und auch Imprinting geht in vielen Tumorzellen verloren. Wie wichtig diese epigenetischen Prozesse sind, kann man auch durch die großen Sequenzierungsansätze, wo aus ganz vielen verschiedenen Tumortypen Mutationsanalyse betrieben wurde, hier aus dem Cancer Genome Atlas Projekt. Und hier sind die wichtigsten zellulären Signaltransduktionspathways, die 20 wichtigsten Pfade, die am häufigsten mutiert sind, aufgelistet. Und man sieht, dass es hier eine ganze Reihe von Mechanismen gibt, die durch Chromatin reguliert werden, wie zum Beispiel Splicing oder die Abundanz von RNAs. Dann gibt es eine ganze Reihe von Prozessen, die ganz klar Chromatin-Prozesse sind, wie DNA- und Histon-Modifikationen. Und dann gibt es hier einen Komplex, der extra gelistet wird, nämlich der humane Switch-Smith-Komplex oder BAF-Komplex, der einfach so eine hohe Häufigkeit an Mutationen in verschiedenen Tumortypen aufweist. Was macht dieser Komplex? Und dieser Komplex ist ein ATP-abhängiger Chromatin-Remodellierungskomplex. Man sieht hier ein so ein Nukleosom mit 146 Basenpaaren DNA um ein Histon-Oktamer gewickelt. Und hier rundherum ist dieser große Remodellierungskomplex, der hier mit in Rot gezeichneter katalytischen Untereinheit ATP hydrolysiert, um an der DNA zu ziehen und gleichzeitig hier dieses Nukleosom von oben festhält und damit ermöglicht, die Positionierung der Histone an der DNA-Sequenz zu verändern. Dieser Komplex ist ein sehr, sehr großer Komplex. Er besteht aus bis zu 15 Untereinheiten. Was ihn speziell macht, das ist, dass an fast jeder Position dieser Untereinheit alternativ verschiedene, durch verschiedene Gene kodierte Proteine positioniert werden können. Also zum Beispiel hier an dieser katalytischen Stelle kann entweder das Marker 2 oder das Marker 4 sitzen und so weiter. Das heißt, auch wenn wir von einem Komplex reden, durch die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Komplexe, gibt es in Wirklichkeit mehr als 10.000 verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Komplex aufgebaut werden kann. Und sehr, sehr häufig in verschiedenen Krebsarten treten Mutationen auf. Und interessanterweise sind das typischerweise Mutationen, die zu einem Verlust einzelner Untereinheiten führen, allerdings nicht notwendigerweise zu einem Verlust der Komplexaktivität, weil wenn zum Beispiel das Marker 4 mutiert ist, dann sind nicht alle Komplexe inaktiv, vielmehr gibt es mehr Komplexe, die das Marker 2 inkorporieren und damit zeigen diese Mutationen nicht nur Loss of Function Phänotypen, sondern können auch apparente Funktionen ausführen. Wie schon erwähnt, diese BAF-Komplexe sind sehr, sehr häufig mutiert. Ungefähr 20% aller Tumorproben weisen Mutationen in einer dieser Untereinheiten auf. Hier sind die ganzen Untereinheiten gelistet. Hier verschiedene Tumortypen. Und was auffallend ist, dass es Untereinheiten gibt wie Erythron-I und SMARCA4, die sehr, sehr häufig und sehr, sehr weit mutiert sind. Und dann gibt es andere Untereinheiten, wie zum Beispiel SMARCB1 oder SS18, die sehr, sehr spezifisch in bestimmten Krebsarten mutiert sind, mit sehr, sehr großer Häufigkeit. Was wir uns nun die Frage gestellt haben, ist, was für molekulare Auswirkungen haben nun diese Mutationen der einzelnen Untereinheiten? Und in einer früheren Publikation hatten wir schon ein Zelllinienmodell etabliert, wo wir durch Genome Engineering jede dieser einzelnen Untereinheiten ausnocken. Das heißt, wir haben ein Zelllinienpanel, wo wir für jeweils eine Zelllinie haben, für jede dieser Untereinheiten, wo diese Untereinheit mutiert ist, und haben uns dann mechanistisch die Auswirkungen dieses Verlusts der Untereinheit in einem selben Zellmodell angesehen. Einerseits haben wir uns gefragt, wie sieht denn nun die Komplexzusammensetzung aus? Das heißt, mittels Proteomik haben wir alle Interaktionen dieser Untereinheiten betrachtet und gesehen, dass in diesen mutierten Zellen dann neue Interaktionen auftreten und andere inhibiert sind. Wir haben uns gefragt, welche neuen Abhängigkeiten schaffen diese Mutationen, um im Sinne einer synthetischen Letalität neue Ansätze zu schaffen, wie man spezifisch mutierte, BAF-mutierte Tumorzellen durch eine Inhibition einer weiteren Untereinheit dann die Proliferation stoppen kann. Und wir haben uns angeschaut, wie wirken sich diese Untereinheiten auf die Zugänglichkeit des Chromatins aus, hier mit einer Methode, die sich TechSeq nennt, die uns erlaubt, genomweit die DNA-Zugänglichkeit zu messen. In dem Fall hier sehen wir zum Beispiel einen Heatmap, wo wir uns die 12.000 verschiedenen Regionen anschauen, die signifikant verändert werden nach Mutationen solcher Untereinheiten. Und wir sehen, dass die wichtigsten Untereinheiten SMARCA1, SMARCA4 und Erythron-E global zu einer drastischen Reduktion der Zugänglichkeit der DNA führen, nur an einzelnen Stellen zu einer erhöhten Zugänglichkeit. In der neuen Publikation haben wir uns nun gefragt, sind all diese Chromatin-Zugänglichkeitsveränderungen direkt durch die BAF-Mutation ausgelöst? Oder handelt es sich dabei um langfristige Adaptionen, die es diesen Zellen ermöglicht, wenn eine Untereinheit ausgeschaltet ist, zu überleben und zu proliferieren? Und um diese Frage zu stellen, haben wir dann ein Knock-in-Modell, einen sogenannten Dacron-Ansatz gewählt, wo wir in den endogenen Locus dieser BAF-Komplex-Untereinheiten einen sogenannten Degradations-Tag oder D-Tag eingenockt haben. Was dieser Tag ermöglicht, ist nun mittels eines kleinen Moleküls, eines Pro-Tags, die Nähe zwischen diesem D-Tag und einer E3-Ubiquitin-Ligase zu induzieren, durch Zugabe dieser Substanz. Und diese E3-Ubiquitin-Ligase führt dann dazu, dass das Protein, in dem Fall die BAF-Komplex-Untereinheit, ubiquitiniert wird. Und Ubiquitinierung ist dann ein zelluläres Signal für den Abbau des ubiquitinierten Proteins über das Proteasom. Was wir dann in diesem System zeigen konnten, ist, dass durch Zugabe dieses chemischen degradierenden Moleküls innerhalb von einer Stunde der Großteil dieses Proteins abgebaut wurde, verglichen mit DMSO als Kontrolle. Nach 2 Stunden fast nichts mehr vorhanden ist und nach 4 Stunden dann dieses Protein vollständig abgebaut wurde. Und das ermöglicht uns nun, die Frage zu stellen, wie verändert sich nun in diesem Zeitverlauf auch die Chromatin-Zugänglichkeit? Was wir sehen konnten, ist, dass mit einer sehr, sehr ähnlichen Kinetik wie der Abbau des Proteins auch sich die Zugänglichkeit am Chromatin verändert, sodass dieselben Regionen, die in den Knockout-Zellen Zugänglichkeit verlieren, auch hier sehr, sehr rasch Zugänglichkeit verlieren und eine sehr, sehr geringe Anzahl an Regionen Zugänglichkeit gewinnen. Noch schneller geht diese Inhibition dieses Chromatin-Remodellierungskomplex mit pharmakologischen Inhibitoren. Da gibt es einerseits einen Inhibitor von Novartis, der die katalytische Aktivität der ATPasen, SMARCA2 und SMARCA4, inhibiert und andererseits eine Substanz, ein PROTAC-Molekül von Boehringer Ingelheim, der sowohl dieselben ATPasen chemisch degradiert durch direkte Bindung, ohne dass so ein DTEC notwendig ist. Und was wir mit solchen Substanzen sehen, ist, dass wir sehr, sehr rasch Veränderungen kriegen, noch rascher als mit dem genetischen System, nämlich dass schon nach Minuten der Zugabe dieses Inhibitors die Chromatin-Zugänglichkeit verändert ist. Das heißt, was wir gelernt haben, ist, dass konstant ATP-abhängige Chromatin-Modellierung notwendig ist, um die Zugänglichkeit des Chromatins an diesen großteils aktiven Regionen zu gewährleisten. Um diese Ergebnisse zusammenzufassen, wir konnten zeigen, dass dieses Knockout-Zelllinienmodell es ermöglicht, die globalen Auswirkungen von Mutationen am BAF-Komplex auf die Zusammensetzung des Komplex, auf die Chromatin-Zugänglichkeit und auf synthetische Letalitäten und Abhängigkeiten dieser Untereinheiten untereinander aufzulösen. Wir sahen, dass wenn wir akut solche BAF-Untereinheiten entfernen, dann auch Chromatin-Zugänglichkeit sehr, sehr schnell verändert wird, was dafür spricht, dass konstant diese Komplexe aktiv sein müssen, nur um den Status quo eines zugänglichen Chromatins auf vielen aktiven Enhancer und Promotoren zu gewährleisten. Und wir konnten auch sehen, dass mittels kleiner Moleküle Inhibitoren diese Zugänglichkeit noch viel schneller verloren geht. Klinisch relevant ist, dass die ersten chemischen Inhibitoren für BAF-Untereinheiten, nämlich Inhibitoren für BRD9 und Inhibitoren für SMARCA2-4, zum ersten Mal in klinischen Studien getestet werden. Die spannendsten Substanzen wären sicher Substanzen, die hier selektiv, zum Beispiel in SMARCA4 mutierten Krebsarten, SMARCA2 inhibieren. Momentan ist das nicht möglich, die Substanzen, die momentan verfügbar sind, inhibieren alle sowohl SMARCA2 als auch SMARCA4, was natürlich potenziell auch Toxizitäten in anderen Geweben hervorrufen könnte. Wo sind wir nun unsere Forschung gehen? Einerseits sind wir daran interessiert, Synergien zwischen diesen ATPase-Inhibitoren und anderen Substanzen zu finden, um hier ein größeres Window of Opportunity zu schaffen. Wir sind sehr daran interessiert zu verstehen, was am ATP-Metabolismus im Zellkern vor sich geht. Hier konnte gezeigt werden von Miguel Beatos Labor, dass auch im Zellkern selber ATP generiert werden kann. Und uns beschäftigt die Frage, in diesen BAF-mutierten Zellen, hat das Auswirkungen auf die ATP Verfügbarkeit im Zellkern, beziehungsweise umgekehrt kann ATP-Verfügbarkeit im Zellkern limitierend werden für die BAF-Komplex-Aktivität. Und schlussendlich mit den Selektivitätsproblemen von den katalytischen Inhibitoren in Betracht ziehend, sind wir auch daran interessiert, neue Substanzen zu finden, die zum Beispiel die Zusammensetzung des BAF-Komplexes verändern, und hier finden eine ganze Reihe von verschiedenen Zelllinienmodellen. Damit komme ich auch schon zum Schluss und möchte meinen Mitarbeitern danken, die hier beteiligt waren. Beide BAF-Komplex-Projekte wurden von Sandra Schick initiiert, die nun ihre eigene Gruppenleiterstelle am IMB in Mainz hat, spezifisch auf dem akuten Depressionsprojekt waren Sarah Grosch, ein Postdoc, und Katharina Kohl als Masterstudentin auch grundlegend beteiligt. Das Projekt haben wir gemeinsam mit Boehringer Ingelheim im Rahmen eines Christian Doppler Labors durchgeführt und natürlich auch mit ganz viel Unterstützung von einer Vielzahl weiterer Gruppen am ZEM und in Kooperation mit externen Gruppen. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, um das ZEM-PhD-Programm kurz zu erwähnen. Vielleicht haben Sie Studenten oder interessierte Mitarbeiter, die sich für das ZEM-PhD-Programm interessieren. Hier haben wir gerade eine Ausschreibung offen. Und damit möchte ich meinem Labor und auch der Molecular Discovery Plattform, die aus Screening, Proteomik und Metabolomik besteht, hier am ZEM und für dich auch verantwortlich bin, danken. Vielen Dank.
Herr Kubitschek, Herr Kubitschek, ich danke Ihnen sehr herzlich für diese ausgezeichnete Darstellung eines wirklich im wahrsten Sinne des Wortes komplexen Themas, das auch dem Kliniker ein bisschen einen Einblick in Ihre Forschungsarbeit ermöglicht hat. Vielen Dank.